und Ordnung, die müssen einfach sein. Ich habe zu diesem Thema einen folgenden Text gefunden. Wenn ein Wahnsinniger auf dem Kurfürstendamm sein Auto über den Gehweg steuert und rechts und links in Passanten fährt, so kann ich als Pastor nicht nur die Toten beerdigen und die Angehörigen trösten. Ich muss hinzuspringen und den Fahrer vom Steuer reißen. Wenn man diese Nachricht hören würde, da könnte es einem schnell kommen, ja, das ist eine Meldung aus der Zeitung. Es könnte irgendwie ein Interview sein mit einem Beteiligten, einem Pastor oder einem Prediger, der da war, an irgendeinem Terroranschlag, zum Beispiel in Berlin oder in London. Aber diese Aussage ist schon viel älter. Diese Aussage ist schon circa 75 Jahre alt. Denn es war Dietrich Bonhoeffer, der diese Aussage gemacht hat. Er hat sie gesagt gegen das Nazi-Regime, gegen Adolf Hitler. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, kann man da wirklich, was da alles gemacht wird, nur noch zuschauen? Oder darf man da als Christ wirklich nichts tun? Oder müsste man doch etwas machen? Darf man dazu schweigen als Gläubiger? Oder halt eben doch die Reißleine ziehen und gegen den Machthaber sich auflehnen? Aber dagegen steht ja dann das Bild oder die Forderung, also der Gläubige oder die Gemeinde, die Kirche, die müssen doch eigentlich da sein, um von der Liebe zu zeugen, um liebevoll Trost zu spenden. Das ist doch die Aufgabe. Wie so ein Seifenspender, wo man draufdrücken kann und dann kommt Trost raus. Aber bitte, wie ist dann immer so die Meinung, in das Weltgeschehen und in die Politik, da soll man sich besser nicht einmischen. Da hat die Kirche und einfach so die Religion nichts zu suchen. Und es stimmt auch. Es gibt ungute Beispiele, wo Predigten so klingen, als ob es eine Wahlkampfrede wäre, wo man nicht sagen würde, also bin ich jetzt da in der Kirche oder auf einer Wahlkampfveranstaltung oder auch, wo Kirchen zu viel Macht ausgeübt haben. Und stimmt auch, dass wir Gläubige den Auftrag haben, die Liebe von Jesus zu verkündigen und weiterzubringen, zu trösten. Aber soll ein Christ zu allen Themen einfach ruhig sein und schweigen? Sich nicht einmischen? Zum Beispiel um die Diskussion der Genderfrage. Sollte man das ja wirklich allen anderen überlassen, zu entscheiden, ob es da jetzt Mann gibt oder Frau gibt, ab welchem Alter oder ab welcher Stufe oder wie auch immer, oder ob es noch ein drittes Geschlecht gibt oder was noch gedacht wird. Oder ein anderes Beispiel. Sollte man dazu schweigen, wie der Staat sein Geld ausgibt, was der sinnvolle Umgang ist von all den Steuergeldern? Und dann könnte man auch der Gedanke aufkommen, aber ist es denn nicht die biblische Forderung, dass Christen sich fügen sollten? Denn so steht es doch drin im Römertext aus Römer 13, 1 bis 7. Ich lese den Text vor. Jedermann ordne sich der Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen ihrer guten Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich zu unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie ist Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer. Zoll, dem der Zoll. Furcht, dem die Furcht. Ehre, dem die Ehre gebührt. Es geht in diesem Text also um den Christ und die Obrigkeit. Und das ist eigentlich auch eine ganz spannende Sache, wie das Ganze zueinander sich verhält. Aber zuerst einmal müssen wir festhalten, die Obrigkeit, die Leiter, die Führer, die sind von Gott eingesetzt. Die sind von ihm bestätigt worden. Was wäre denn eigentlich, wenn es keine Obrigkeit geben würde? Wenn es keinen Staat geben würde? Sicher, es gäbe keine Steuern mehr. Wir müssen da nichts mehr bezahlen. Das wäre vielleicht noch, würde sich der ein oder andere darüber freuen. Man müsste sich auch nicht fürchten wegen Bußen, zum Beispiel wegen zu schnell Fahrens oder wegen Falschparkens. Aber es würde auch sonst viel fehlen. Es würde keine Polizei mehr geben, die für Recht und Ordnung sorgt, die schaut, dass da nichts böse Menschen gibt, die unmögliche Dinge tun und uns schützt. Es würde keine Feuerwehr geben, die uns zu Hilfe eilen könnten, wenn wir in Notlagen sind. Es würde keine Schulen geben, wo Kinder lernen können, sich entwickeln können und sich vorbereiten können dann später fürs Arbeitsleben. Nicht einmal mehr ein Winterdienst würde es mehr geben, der die Straßen frei hält. Der Staat oder die Obrigkeit schafft also Ordnung. Und ohne den Staat, da gäbe es nur noch Anarchie, eine Unordnung. Es gibt einen Film, der Film heißt Purge oder auf Deutsch Die Säuberung, der auf dieses Thema Anarchie eingeht. Und zwar wird da angenommen, so eine fiktive Annahme, dass irgendein Staat es einführt, dass 12 Stunden lang, einmal im Jahr, keine Gesetze mehr gelten. Alles ist außer Kraft gesetzt. Es gibt keine Straftaten durch das mehr. Alles ist außer Kraft. Natürlich sind dann auch die Hilfsorganisationen, werden da nicht kommen. Keine Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, nichts mehr. Für 12 Stunden lang. Alles ist das in diesen 12 Stunden erlaubt. Sogar Mord. Sie können sich vorstellen, dass dieser Film dann offiziell als Thriller beziehungsweise sogar Horrorfilm klassifiziert ist. Und ich selber, also ich brauche ihn mir nicht zu schauen. Schon nur allein diese Beschreibung reicht mir zum Wissen, wie dieser Film dann abläuft. Und so könnte es gehen, wenn man keine Obrigkeit hat. Keine Ordnung, kein Recht. Und das geht nicht. Wir Menschen, wir brauchen die Ordnung, wir brauchen das Recht. Wir brauchen jemanden, der sagt, wie lang es geht, was wir machen sollten. Und am besten ist das eigentlich Gott, der uns dies sagt. Denn er selber, er liebt Ordnung und Recht. Und wir hätten es eigentlich am besten, wenn wir direkt unter ihn unterstellt wären. Wenn Gott wirklich der wäre, der über alles herrschen würde und direkt uns Anweisungen gibt. Man könnte eigentlich auch so sagen, das Volk Israel war so ein Versuch von Gott, das mal auszuprobieren oder zu schauen, wie das läuft. Und so unter der Richterzeit, da war dieser Versuch am Laufen, wo das Volk dann halt, weil es immer wieder halt eben nicht mehr Gott gehorcht hat, die Richter hatte, die versucht haben, wie das Volk auf den richtigen Weg zu bekommen. Und das hat dann eben nicht geklappt, so dass dann Gott am Schluss eine Obrigkeit eingesetzt hat, den König, den Saul. Denn das war ja auch der Wunsch des Volkes, der Wunsch nach Obrigkeit. Jetzt ist es so, wenn bei einer Obrigkeit oder wenn bei einer Führung Christen und Nichtchristen in der Verantwortung stehen, da wird es dann ganz spannend. Manchmal kann man es auch nicht verstehen, wieso Gott zulässt, dass jemand an die Macht kommt. Besonders, wenn der dann vielleicht gar nichts von Gott wissen will und sich auch nichts von den Christen wissen will. Im schlimmsten Fall sogar christliche Glauben ablehnt und die Christen verfolgt. Aber trotzdem ist diese Obrigkeit eingesetzt von Gott. Aber diese Einsetzung von Gott, das stellt keine Bevollmächtigung dar, dass dann diese Obrigkeit alles machen darf. Der Staat oder der Machthaber hat nicht das Recht, alles zu tun. Zum Beispiel hat eben alle Gesetze für 12 Stunden außer Kraft zu setzen. Einer der krassesten Machtmissbräuche in Deutschland ist unter der Nazizeit durch Hitler geschehen, als er das Ermächtigungsgesetz hat umsetzen lassen, wo er gesagt hat, gut, von jetzt an darf er alles bestimmen, der Senat oder die ganzen Politiker haben nichts mehr zu sagen. Das Regime hatte dann uneingeschränkte Macht und konnte alles tun. Und da, in dieser Situation, stellte sich dann auch eben dann Bonhoeffer die Frage, muss ich da jetzt als Christ wirklich noch weiter folgen? Kann ich das? Es ist doch eigentlich die Obrigkeit, die ja von Gott eingesetzt ist. Und es stimmt auch, die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt und er gibt auch der Obrigkeit einen Auftrag. Den Auftrag, für Recht und Ordnung zu sorgen. Man kann es eigentlich so vorstellen, es ist so wie eine Art Ausführungsorgan von Gott. Das ist eigentlich der Plan, dass Gott die Leitlinien gibt und dann der Staat oder einfach diese Struktur, die von Gott eingesetzt ist, es ausführt. Aber trotz dieser Einsetzung gibt Gott nicht die Allmacht. Er stellt kein Ermächtigungsgesetz aus. Und das ist egal, ob es jetzt die Obrigkeit eines Staates ist, irgendein Staatspräsident, oder ob es ein Vorsitzender von einem Verein ist, ob es eine Gemeinde betrifft, die Kirche, es ist überall das gleiche Prinzip. Der Grundsatz gilt überall. Christen sollten sich da unter diese Obrigkeit unterordnen, wie es der Text auch sagt. Aber es gibt eine Grenze. Eine Grenze, die wir nicht überschreiten können und auch nicht sollen. Die Grenze ist da, wo die Aufforderung im Raum steht, gegen die Gesetze von Gott zu verstoßen oder sie zu brechen. Oder wo es dann irgendwie aufgefordert wird oder verlangt wird, dass man den Glauben negieren soll, den vom Glauben abfallen soll. Egal, in welcher Form das gefordert wird. Das ist der Punkt, wo wir sagen müssen, nein, da kann ich nicht mit. Das geht nicht. Da müssen wir dann Gott gehorchen. Denn er ist die höchste Instanz. Man kann sich das vorstellen, wie wenn so Gott das Grundgesetz schafft, worauf alles andere aufbaut. Nur bei Gottes Grundgesetz kann kein anderes Gesetz kommen und dieses Gesetz aufheben. Denn Gott, er ist eben die oberste Instanz, er ist der Oberste und über ihm gibt es nichts mehr. Und er hat immer das letzte Wort. Auch wenn er Menschen einsetzt, die dann Recht und Ordnung wahren sollen. Und so mit diesem Wissen, dass Gott eigentlich immer noch der Oberste ist, braucht man eigentlich gar keine Angst zu haben vor der Obrigkeit. Denn wenn man selber gute Werke tut, muss man eigentlich nicht Angst haben. Schlussendlich. Weil Gott eben noch das letzte Wort hat. Sondern eigentlich muss man nur Angst haben, wenn man eben Unrecht tut. Wenn man gegen Recht und Ordnung verstößt. Denn Gott, egal ob in welchem Staat es ist, er bleibt an oberster Stelle. Und deswegen heißt es ja auch in der Apostelgeschichte, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber wie soll denn das Ganze aussehen? Ganz praktisch. Wie lebt man jetzt, wenn man eigentlich sich unter die Obrigkeit unterordnen soll und gleichzeitig Gott mehr gehorchen? Schließt sich das eine nicht vom anderen aus? Und da gilt es eigentlich, einen Mittelweg einzuschlagen. Man sollte eigentlich loyal und kritisch gegenüber der Obrigkeit sein. Das ist eigentlich unsere Aufgabe gegenüber der Führung. Dass wir halt nicht bei allem den Mund halten und den Kopf senken und uns unterwerfen, sondern halt eben, dass wir auch die Pflicht haben, fundierte und konstruktive Kritik zu äußern, anzubringen. Wenn wir feststellen, also das, was jetzt da läuft, das, was ich da jetzt mitbekomme und sehe und erlebe, wenn das so weitergeht, das kommt nicht gut. Das hat riesige Gefahren. Dass wir dann das halt sagen, hinweisen und wenn wir die Möglichkeit sogar haben, eine Alternative aufzeigen. Ich mache ein Beispiel. Wenn es zum Beispiel heißt, man sollte die Familien fördern und die Familien auch entlasten und dass deswegen alle Krippenplätze jetzt müssen ausgebaut werden, dass es viel mehr Krippenplätze gibt und diese kostenlosen sein sollen. Dass man dann halt zeigt, also, ich weiß nicht, ob das wirklich die Familie fördert. Ich habe eher die Gefahr, es würde dann zerreißen, wenn man schon Babys gleich so nach der Geburt in so einen Krippenplatz gibt, abschiebt. Ob das dann wirklich gut ist fürs Kind? Das könnte man dann anbringen und dann aufzeigen, vielleicht wäre es ja besser, wenn man die Familien ganz unterstützen würde, anders unterstützen würde und nicht so. Wenn man ihnen besser Freiraum geben würde und Anerkennung, inklusive zusätzliche Unterstützung, wenn ein Elternteil sich um die Kinder kümmert. Das ist so ein Beispiel. Und dafür, um das zu sagen oder auszudrücken, gilt es, die legalen Mittel zu nutzen. Wie zum Beispiel einen Brief an den Landtagsabgeordneten zu schreiben und ihm aufzuzeigen, schaut mal, ich habe da Bedenken. Wenn es dann natürlich noch mehrere Leute gleichzeitig schreiben oder unterschreiben können, hat es mehr Gewicht. Aber das sind solche legalen Mittel. Dass wir die Befürchtungen aussprechen und trotzdem uns an die Gesetze, ans Recht und Ordnung halten. Bleiben nochmals bei dem Beispiel von den Krippenplätzen. Wenn jetzt das durchgesetzt würde und kostenlos wäre, dann dürften Jacqueline und ich trotzdem nicht einfach sagen, ja gut, also die Krippenplätze, das ist kostenlos, wir behalten die Salome bei uns. Wir ziehen einfach den entsprechenden Betrag, den wir da jetzt sparen würden, von der Steuer ab und bezahlen das nicht, weil wir hätten das ja zugute. Aber das dürfen wir nicht. Denn es gibt halt eben Regeln, die wir einhalten müssen. Es gibt Regeln, die uns den Alltag bestimmen. Und so gilt es halt, dass wir diese Regeln einhalten, sei es im Alltag, bei der Arbeit, auf der Straße oder auch in der Gemeinde. Aber wir dürfen und sollen mitreden. Und in der Demokratie, in unserer Gesellschaft drin, da haben wir auch wirklich ganz tolle Möglichkeiten. Zum Beispiel eben Abstimmungen und Wahlen, wie es heute war, wo es darum ging, den Landtagsabgeordneten zu wählen. Hat den, wo man sagt, ja, den kann ich mir vorstellen, den halte ich persönlich für fähig, dass man dem seine Stimme gibt. Und dann hofft, dass genügend andere auch so sehen. Oder auch die Gesetzesänderungen im Land Hessen, wo vieles vorgeschlagen wurde, wo man über jeden einzelnen Punkt, wenn man will, abstimmen konnte und sagen konnte, ja, das möchte ich und das andere, nein. So kann man den Willen kundtun. Oder auch in der Gemeinde, zum Beispiel in der Stadtmission, dass man da eine Gemeindeversammlung besucht, dass man da mitredet, sich einbringt und seine Meinung kundtut. Und das Mitglied, dass man dann auch abstimmt. Oder eine weitere Möglichkeit, wie man auch so weiterhelfen kann, ist, dass man auch jemanden mal ganz persönlich ein konstruktives Feedback gibt und ihm sagt, schau mal, also das, was du gemacht hast, ich fände das gut. Aber ich habe da eine Idee. Könnte es nicht vielleicht sein, dass dies oder jenes, wenn du es so oder so ausführst, dir weiterhelfen würde? Vielleicht kannst du es ja mal überlegen und umsetzen, es probieren. Wenn man nichts sagt, dann ist es ja nicht so, dann gibt man sein Einverständnis. Dann stimmt man der Lösung, so wie es ist, stimmt man zu. Wenn man nicht abstimmt, ist man eigentlich mit dem Resultat, egal wie es rauskommt, einverstanden. So haben wir eigentlich mit ganz legalen Mitteln, eigentlich sogar Sachen, wo dazu aufgefordert wird, sie zu nutzen, super Möglichkeiten, dass wir uns loyal unterordnen können und gleichzeitig trotzdem kritisch einbringen. Aber wir können noch etwas weiteres tun, besonders wir Christen. Etwas, was wir auch nicht vergessen sollten. Und zwar, das ist zu beten für die Vorgesetzten. Für jede Leitung, für jede Regierung. Dass halt sie ihrem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, dass sie demgemäß handeln und auch leiten können. Dass Gott da Weisheit und Führung schenkt. Denn Gott allein, er hat die wahre Macht und das letzte Wort. Amen.